Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinrichs. Unser heutiges Thema dreht sich um lokale Einzelhändler und Dienstleister. Welche Möglichkeiten gibt es, die Produkte und Dienstleistungen im Internet erfolgreich zu vermarkten? Dazu habe ich mir einen Gast in die Sendung eingeladen und ich begrüße ganz herzlich die oft kopierte und selten erreichte Nicole Mank. Hallo Nicole.
Hallo. Ich habe gedacht, jetzt spielst du noch so ein bisschen so Fake-Applaus ein, damit die Leute denken, wir sitzen hier nicht alleine.
Der ist aus.
Verdammt.
Der ist letztes Mal bei Kai draufgegangen.
Aufgebraucht worden, ja, okay, ja, gut, das kann ich natürlich verstehen.
Nicole, du bist heute mein Gast und wie so üblich interviewe ich dich so ein bisschen und wir machen so einen Dialog und tauschen uns ein bisschen aus. Und das Thema an sich ist aber eins, das kam auch so ein bisschen von dir, weil du dich im Moment sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigst. Ist das richtig?
Ja, genau. Also es ist ja hier mit unserem Lieblingsthema Corona jetzt die letzten Tage nicht so einfach und deswegen hat sich da in die Richtung ein bisschen was ergeben. Resultiert natürlich auch daraus, dass so gerade die größeren Branchen beziehungsweise Leute, die schon digital gut aufgestellt sind, gerade eher zurückhaltender sind mit großen Budgets und Investments und die kleineren quasi jetzt die Chance haben aufzuschließen.
Okay, jetzt hast du da schon so ganz viel aus dem Bereich erzählt. Jetzt stellen sich natürlich die Zuhörer die Frage, wer bist du überhaupt und was machst du überhaupt, dass du überhaupt Ahnung von dieser Thematik hast? Stell dich doch mal kurz vor und wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, also ich heiße Nicole Mank. Ich wohne auf dem Dorf in der Mitte von Bremen, Hamburg und Hannover. Also wenn man da quasi in die Mitte zeigt, dann ist man relativ genau da, wo ich wohne. Ist auch in der Nähe vom Hurricane Festival. Ich mache seit 2012 SEO, habe mich jetzt letztes Jahr mit einem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht. Also bin da jetzt als Freelancer unterwegs, hauptsächlich zur Unterstützung von bestehenden Agenturen, aber auch von eigenen Kunden und beschäftige mich schon relativ lange mit dem Thema Local SEO, habe unter anderem die Local SEO-Strategie für Volvo damals mitentwickelt und genau, das ist einfach so ein bisschen eines meiner vielen, unzähligen Steckenpferde natürlich.
Okay, dann wissen wir also jetzt, wo du herkommst, was du so drauf hast und du bist jetzt ungefähr ein Jahr selbstständig, richtig?
Genau, ich habe mich letztes Jahr im Mai, also sind jetzt schon anderthalb Jahre, habe ich mich selbstständig gemacht.
Und lokale Digitalisierungsstrategien im Einzelhandel, wie bist du darauf gekommen? Du hast vorhin schon gesagt, das hat so ein bisschen was mit der aktuellen Corona-Zeit zu tun.
Ja, genau. Ich habe halt tatsächlich gemerkt, dass da einfach ein riesiger Bedarf ist und einfach noch super viel Unwissen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da momentan sich eine Lücke ergibt, die nicht viele überhaupt schließen können und wollen, weil das natürlich auch, ich sag mal, im Bereich Online-Marketing irgendwie eine Veränderung abfordert. Also das sind natürlich kleinere Budgets, mit denen wir da sprechen. Das ist deutlich beratungsintensiver. Und vor allen Dingen geht es halt über mehr als nur SEO hinaus. Also es sind viele Disziplinen mit involviert und SEO ist da am Ende nur ein Stakeholder. Deswegen ist es auf jeden Fall super spannend und vielfältig und auf jeden Fall auch mal wieder eine Herausforderung, da so ein bisschen im Kopf auch flexibel genug zu bleiben, um sich auf sowas einzulassen, auf so ein Experiment. Und ich habe da jetzt quasi gerade sehr viel Spaß dran, das zu entwickeln. Drauf gekommen bin ich, weil ich eine Anfrage hatte in unserer lokalen Facebook-Gruppe, die heißt Altkreis Rotenburg oder so, du kommst aus dem Altkreis Rotenburg, wenn. Und da hatte tatsächlich jemand, der Secondhand-Kinderklamotten verkauft, also hauptsächlich Klamotten, auch alles andere für Kinder, der hatte angefragt wegen SEO und ich musste ihm leider sagen, dass SEO für ihn eigentlich nicht der Kanal ist, der ihn wirklich nach vorne bringt und habe ihm halt gesagt, was für ihn die ersten und deutlich wichtigeren Hebel sein könnten. Also und die sind meistens nicht SEO und dann hat er mir seine Webseite geschickt gehabt und es war ein ganz trauriges Bild und ich wollte ihm sehr gerne helfen und war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht an dem Punkt, wo ich auch mit diesen kleineren Budgets irgendwie umgehen konnte. Genau, deswegen ist daraus leider nichts geworden, aber daraus sind sehr viele tolle Ideen erwachsen und auch eine schöne Arbeitsgruppe, die ich jetzt gerade noch mit zwei anderen Freelancern gebildet habe, die sich jetzt in dem Bereich auf jeden Fall richtig breit machen wollen und da jetzt gerade sehr viel Zeit investieren und hoffen, dass wir da auch vielen Leuten im Einzelhandel einfach helfen können. Wir machen das tatsächlich erstmal nur in den Bereichen, in denen wir wohnen, also Rotenburg und Lüneburg. Und wenn das dort gut aufgeht, die Konzepte, dann sind wir da auch durchaus interessiert dran, dann in andere Städte das Ganze zu transportieren. Mal sehen.
Okay. Das klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du dem Secondhand-Betreiber gesagt hast, dass SEO nicht unbedingt die Disziplin ist, die ihn nach vorne bringen würde. Magst du uns vielleicht erzählen, was du herausgefunden hast, was für ihn denn da zielführender gewesen wäre?
Genau, also bei ihm war das Problem, dass er direkt auf so einem Baukastenshop saß, der halt, ja, ich sag mal, also sich weder schön angefühlt hat, so für den Nutzer, noch war der irgendwie gut zu bedienen. Und natürlich SEO-mäßig sind die dann auch immer eine super krasse Herausforderung, weil man da einfach auch wenig ändern kann. Und ich habe ihm dann gesagt, dass es eigentlich für ihn die klügere Entscheidung wäre, das Betriebssystem zu wechseln.
Und du meinst das Content-Management-System?
Ja, genau.
Oder also das Shop-System?
Genau,
oder?
Das Shop-System. Ja, genau. Also weg von diesem Baukastensatz quasi. Und da fing es dann irgendwie schon an, dass er meinte, das würde ihm vermutlich aber zu teuer werden. Und genau, es hätte aber SEO-mäßig keinen Sinn gemacht, quasi diesen Baushop quasi zu optimieren. Und deswegen habe ich ihm dann gesagt, okay, vielleicht ist das nicht sein Kanal. Ich habe ihm dann angeboten, dass man tatsächlich im Bereich Local SEO was machen kann, also was nicht auf der Webseite stattfindet, sondern Google My Business, den Google My Business Eintrag erstmal ordentlich anlegen und pflegen und dann in einem zweiten Schritt vielleicht auch AdWords drauf zu schalten. Also AdWords sind im lokalen Bereich komplett unterschätzt, sind super einfach anzulegen. Das sind kleine Budgets, mit denen man da arbeitet. Das bekommt man eigentlich auch, wenn man nicht die super viele Ahnung hat, schon sehr, sehr gut hin. Und das wäre quasi für ihn der deutlich bessere Kanal gewesen. Ja, genau, aber wie gesagt, habe ich an dem Punkt, war ich dann mit meinen Budgets, die ich dann so erstmal veranschlagt habe oder wo ich gesagt habe, das wäre wahrscheinlich ein realistisches Budget, was man dafür ausrechnen muss. Damit war er dann trotzdem erstmal sehr überfordert, natürlich, weil es denen gerade finanziell auch nicht gut geht. Und das ist quasi auch so die Herausforderung, vor der ich mit meinen zwei anderen Freelancern gerade so ein bisschen stehe, dass wir gucken müssen, wie lohnt es sich für beide Parteien, also sowohl, dass es irgendwie die kleinen Einzelunternehmer noch gestemmt bekommen, aber natürlich am Ende auch so, dass auch wir damit unsere Brötchen verdienen können und dann nicht ins Minus wirtschaften.
Mhm. Und da habt ihr sicherlich eine Lösung gefunden.
Wir sind noch dran. Also es ist gerade so ein bisschen Work in Progress. Genau. Mhm. Wir machen jetzt einmal die Woche, treffen wir uns tatsächlich digital und telefonieren darüber. Und wir haben einen, der so vertrieblich sehr, sehr stark unterwegs ist und der sich auch direkt das Feedback vor Ort abholt und auch mehr strategisch tatsächlich dran sitzt. Dann haben wir einen, der sich um das Shop-System kümmert und dort auch sehr, sehr versiert ist und einen verdammt guten Überblick hat. Und genau mich dann so für das ganze Thema Suchmaschinenmarketing auf lokaler Ebene. Und das ergänzt sich tatsächlich ganz gut und ist halt einfach eine schöne Synergie. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann auch nochmal die Möglichkeit haben, das an einem Realprojekt zu testen. Aber das sieht momentan ganz gut aus.
Ja, okay. Also jetzt sind wir ja hier im Podcast eigentlich so aufgestellt, dass wir den Hörern da draußen auch immer so konkrete Tipps oder konkrete Hinweise mitgeben möchten. Und du hast ja davon gesprochen, oder das Thema ist ja heute auch Digitalisierungsstrategien. Wenn jetzt so ein Einzelhändler auf dich zukommt und sagt, Mensch, wir wollen da irgendwas machen. Wie fängst du da an und wo setzt du an und was sind deine vielleicht 5 oder 7 Punkte, wo du sagst, hier, das ist auf jeden Fall ein Pflichtprogramm. Wenn du das nicht buchst oder wenn wir uns da nicht einig werden, dann brauchen wir das gar nicht in Angriff nehmen. Hast du da irgendwie so einen Workflow schon für dich erarbeitet oder ist das auch alles noch in Progress?
Nee, da sitzen wir schon dran. Also das ist natürlich noch in Progress, aber schon relativ gesetzt, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall so, dass man das kommunizieren kann. Ja, also was natürlich irgendwie schon ein Punkt ist, ist auf jeden Fall immer das CMS, mit dem gearbeitet wird. Wenn das halt eben nicht zulässt, dass man da viel mit SEO macht, dann wäre SEO auch kein Bereich, den ich einem Kunden empfehlen würde, weil das ist halt dann wirklich nur Geld verbrannt und da kann man deutlich sinnvollere Sachen machen. Das heißt, entweder sagt man, okay, überleg dir, ob du vielleicht deinen Shop modernisieren willst und auf irgendwie ein flexibles System bauen willst, wie zum Beispiel WordPress, oder ob du sagst, okay, mir ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir überhaupt irgendwie Traffic drauf bekommen und ich habe jetzt gerade keinen Fokus darauf, einen neuen Job anzulegen und auch gerade die finanziellen Mittel vielleicht nicht. Und dann fällt das Thema SEO auch ganz automatisch raus. Was dann halt bleibt, ist der Bereich SEA und den kann man dann aber trotzdem auch gut bespielen. Ne? Also es ist natürlich immer noch, wäre es besser, wenn man ein WordPress-System hatte, einfach damit man den Quality-Score da nach oben bekommt. Aber ich sag mal, auf lokaler Ebene sind die meisten Keywords nicht so umkämpft, dass man da keine Ads drauf schalten kann. Und ich meine, wir reden jetzt natürlich irgendwie immer von Google. Das ist natürlich auch Hauptbereich, in dem ich mich momentan bewege. Aber wir schauen natürlich auch, welche andere Plattform kann man vielleicht noch nutzen. Also wir haben jetzt irgendwie zum Beispiel viele Juweliere gehabt, wo wir gesagt haben, okay, da gibt's halt relativ wenige Keywords, die man irgendwie besetzen kann. Und die sind natürlich dann aber auch besonders teuer, weil die einfach auch viel, viel Umsatz bringen können. Was aber da total Sinn macht, ist auch mal so eine Plattform wie Davanda oder sowas in Betracht zu ziehen oder eBay, auch eBay Kleinanzeigen, alles was so auch auf einer lokalen Ebene funktionieren kann, kann halt ein potenzieller Kanal sein. Und das ist schon auch Teil der Aufgabe quasi, der wir uns gegenüber sehen. Wir schauen uns das Produkt an, schauen uns auch an, woher die Kunden kommen können und probieren das dann digital zu spiegeln. Weiteres Thema, was dann natürlich anfällt, ist, wie bekomme ich quasi dieses, ich stehe in einem Ladengefühl online hergestellt. Da haben wir uns Gedanken drüber gemacht gehabt, vor allen Dingen bei dem Händler für die Secondhand-Ware, dass es super schön wäre, wenn man so ein Gefühl hat, dass man tatsächlich so einen Kleiderständer durchwischt, also dass man wirklich Klamotte für Klamotte durchgehen kann und gucken kann, was passt, weil das ja, also da gibt's ja, die Attribution ist da ja weniger ein Problem, weil im Prinzip alles Einzelstücke sind oder sowas. Also über sowas machen wir uns gerade Gedanken, auch ob dann irgendwie so ein 360-Grad-Rundgang sich bewegen im Geschäft oder sowas, ob sowas in Frage kommt. Genau, also da ist sehr viel möglich. Da wird es dann aber auch schnell teuer, wenn man es ganz besonders fancy und verrückt haben möchte. Also ich sag mal, es ist so ein ganz großes von bis.
Okay, das heißt, eure Strategie sieht jetzt nicht nur die Google-Websuche vor, sondern ihr guckt halt, wie du gerade gesagt hast, auch andere Plattformen, andere Portale. Davanda übrigens gibt's nicht mehr seit 2018, das nur mal so. Nicht, dass ihr da jemanden Davanda vorschlagt. Die heißen jetzt Etsy oder seit damals.
Ja, genau.
Ihr schaut aber wahrscheinlich dann auch, ist Instagram ein Kanal, den man nutzen kann, ist Pinterest ein Kanal, Twitter, wobei Twitter jetzt nicht unbedingt für ein Juwelier passen würde, aber wer weiß, was man da so für Kunden bekommt. Das heißt, ihr macht wirklich so ein Multikanal-Marketing, wo ihr dann wirklich guckt, zielgerichtet für den einzelnen Kunden, Mensch, das passt zu dir, das passt eher nicht zu dir, da ist deine Zielgruppe, da ist deine Zielgruppe nicht.
Ja, ganz genau. Also das machen wir. Man muss natürlich auch sagen, wenn wir jetzt irgendwie Strategien für so Strategien entwickeln, wo wir dann sagen, Etsy bzw. Davanda ist irgendwie ein relevanter Kanal, dann führt das natürlich nicht dazu, dass wir sagen, wir legen dir da deine Produkte an, sondern damit muss sich dann der Kunde tatsächlich selbst auseinandersetzen. Was wir aber machen können, ist, wenn es dann sowas wie Amazon zum Beispiel interessant sein könnte, dass wir uns von vornherein bei der Produktpflege quasi Gedanken über die API-Anschlüsse machen und die Exporte, die dann möglich sind, damit man die Produkte dann auch bequem in andere Kanäle bringen kann, ja. Oder auch Google Shopping ist ja auch quasi so ein Kanal, den man dann relativ gut einfach mitnehmen kann. Genau, und das sind Punkte, die wir dann probieren, erstmal strategisch abzudecken, dann aber auch viel mit quasi der Arbeit des jeweiligen Local-Kunden mit begleitet wird. Also geht immer so ein bisschen Hand in Hand.
Wenn jetzt jemand zum Beispiel noch keinen Online-Shop hat, aber Produkte verkauft in seinem Local-Store, dann ist es jetzt nicht so, dass ihr sagt, Mensch, damit wir zusammenarbeiten können, müsst ihr unbedingt einen Online-Shop bekommen. Wenn er sagt, nee, ich möchte keinen Online-Shop, dann würdet ihr quasi auch ein Online-Marketing dafür machen, dass seine Kunden aus der Region quasi zu seinem Shop hinfinden, wenn es vielleicht davon mehrere Anbieter in der Stadt gibt.
Genau, also sowas funktioniert ja zum Beispiel auch schon nur über Google My Business. Sowas machen wir auf jeden Fall. Es ist natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man eine Webseite hat, auf der man dann auch mit den Inhalten spielen kann. Aber es ist natürlich auch der größte Kostenfaktor quasi, wenn man sagt, ich lasse mir jetzt einen Shop erstellen oder so. Und wenn das jetzt gerade in so Krisenzeiten nicht drin ist, dann hat da jeder Verständnis für.
Ja, okay. Ja, es geht ja auch ein bisschen so darum, dass man vielleicht den Kunden irgendwo an einer Ebene, auf einer Ebene abholt, wo ihr sagt, okay, da lasse ich mich drauf ein, das probieren wir mal aus, aber einen Online-Shop möchte ich gerade noch nicht, weil ja auch, wie du schon gesagt hast, die Administration des Shops liegt ja beim Kunden. Vielleicht hat ein Einzelunternehmer, der einen Laden führt, gar nicht die Zeit dafür, dass man trotzdem auch diesem irgendwie den Online-Kanal so zur Verfügung stellen kann und aufbauen kann, dass sein Offline-Geschäft dadurch ja, mehr profitiert.
Ja, ganz genau. Also das ist ja quasi die Beratungsdienstleistung hinter dem Ganzen, dass wir schauen, welche Kanäle kommen in Frage und passen auch zu den vorgegebenen Rahmenbedingungen. Das kann natürlich finanziell sein, das kann aber natürlich auch Zeit sein. Also da sind wir ganz individuell und lassen uns auf Experimente durchaus ein.
Und wie sieht das im Reverse aus? Also würdet ihr jetzt zum Beispiel auch irgendwo im Offline-Marketing machen, um Leute auf eine Online-Plattform zu bekommen, sei es der eigene Shop oder eine Webseite, um dass sie dort kaufen?
Also soweit haben wir es jetzt noch nicht gedacht, aber natürlich auch resultierend daraus, dass gerade offline nicht gut funktioniert aufgrund der Lockdown-Geschichten. Ne? Also man muss natürlich immer ein bisschen abwägen, wo jetzt gerade die Leute sind, und es verlagert sich alles Richtung online, es wird deutlich mehr online bestellt, und das ist jetzt quasi die Chance für kleine Unternehmen, zu den größeren aufzuschließen, die sich natürlich viel rechtzeitiger um irgendwie Digitalisierungsstrategien Gedanken gemacht haben. Deswegen ist bei uns online ganz, ganz klar im Fokus, und offline würde ich jetzt erstmal komplett außen vor lassen, weil ich glaube, dass es aktuell einfach nicht der richtige Weg ist. Zumindest nicht in der aktuellen Lage. Es kann natürlich auch sein, dass es dann irgendwie nächstes Jahr ganz anders aussieht.
Ja, spannend. Die Lage verändert sich ja kontinuierlich. Allein heute zum Aufnahmezeitpunkt hat sich ja auch wieder was Neues ergeben. Also von daher kann das natürlich auch sein, dass die Leute nach diesem Lockdown oder diesem Teil-Lockdown, der dann kommen wird, vielleicht auch hinterher sagen, nee, jetzt möchte ich gerade den Online-Handel nicht mehr unterstützen. Ich freue mich wieder in den Laden zu gehen, weil ich andere Menschen sehen will. Ne, das wissen wir natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was ihr da euch rausgesucht habt. Magst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr Erfahrungen gesammelt habt, was die Einzelhändler brauchen? Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid 3 Leute im Team. Du hast davon gesprochen, dass einer dabei ist, der im Bereich Vertrieb ganz gut ist. Seid ihr dann erstmal, ich sag mal, auf 50 Einzelhändler zugegangen und habt euch dann zusammengeschrieben, wo irgendwie ja die Schnittmenge an Bedarf ist, oder wie seid ihr da vorgegangen?
Naja, also wir haben tatsächlich, also initialisiert wurde es tatsächlich durch mich, weil ich diese Anfrage von dem Secondhand-Laden hatte und mir dann Gedanken gemacht habe, wie man sowas besser umsetzen kann. Und eigentlich wollte ich so ein Paket, so was Fertiges, sodass man weiß, okay, das hier ist jetzt der Preis X, den zahle ich, und danach habe ich erstmal quasi einen laufenden Online-Shop, der mir meine Umsätze wieder sichert und mir mein Überlebens vielleicht auch sichert. Und das hat sich dann aber relativ schnell, ich sag mal, anders entwickelt, als die anderen beiden dazugekommen sind, weil natürlich jeder ein bisschen auch seine eigenen Ideen hat, die er einbringen möchte, und wir festgestellt haben, dass es einfach viele Bereiche gibt, die sich gar nicht so pauschalisieren lassen. Also am Ende, wir probieren es immer noch stark zu vereinfachen, aber wir müssen natürlich irgendwie schon sehr drauf eingehen. Die Person, mit der ich das zusammenarbeite, das eine ist der Friedhelm Oyer, der ist sehr, sehr aktiv im Bereich Digitalisierung, hat auch verschiedene Xing-Gruppen und leitet den WordPress-Stammtisch in Bremen und so. Also der hat generell eine ganz gute Übersicht, was diese Möglichkeiten der Anforderungen auch anbetrifft, und denkt immer ganz wundervoll um die Ecke, was ich sehr mag. Ich bin da ja eher geradlinig und hätte gerne sowas nach Schema F, und er probiert schon quasi das Ganze individuell auf den Kunden dann zuzuschneidern, wo bei mir mein Horizont quasi schon längst zu Ende ist. Und die zweite Person, die noch mit im Boot sitzt, ist der Gene Hinz. Der war vorher genau wie ich bei der Webnetzagentur in Lüneburg und hat sich jetzt auch selbstständig gemacht im Vertrieb und will quasi so ein bisschen genau das machen, was wir jetzt gerade tun. Also schauen, welche Marketingstrategien machen eigentlich für meinen Kunden Sinn, und will die dann entsprechend administrieren, und würde aber tatsächlich auch nur Sachen machen, die er 100%ig vertreten kann. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, wenn man aus einer Agentur kommt, wo man einfach auch Sachen verkaufen musste, wo man nicht immer dahinter stehen konnte und wo vielleicht viele Sachen dann auch nicht so gut gelaufen sind. Da ist er so komplett im Gegenteil und sagt, er möchte quasi das Bestmögliche für seinen Kunden erreichen und ist sehr, sehr erfolgsorientiert. Mhm. Und das ist so zu dritt, ist das eine super gute Kombi. Also mich dann irgendwie noch als Zahlen-Junkie mit drin und sowas, das ergänzt sich gerade alles ganz gut und kann mir auch gut vorstellen, dass das tatsächlich in der Kombi auch Sinn macht. Wir haben dann auch schon gesagt, dass wir eventuell das Team dann noch ein bisschen erweitern. Kommt dann immer so drauf an. Vielleicht brauchen wir noch jemanden für Design und solche Geschichten, ne?
Ah, da bin ich raus. Ich kriege noch nicht mal fehlerfrei das Haus vom Nikolaus hingezeichnet.
Ach du heilige Scheiße. Ja, kann ich aber verstehen.
Ist ich glaube, auch das muss ich rausschneiden. Ne? Mal gucken.
Was? Darf man Scheiße
sagen? Keine Kraftausdrücke. Ja, ich weiß ja nicht.
Das hast du mir vorher nicht gesagt.
Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Aber wir wissen ja nicht, welche Hörer wie alt sind und zu welcher Uhrzeit das hier vielleicht mal irgendwo läuft.
Okay.
Nein, kriegen wir schon hin.
Ich mache keine schlimmeren Schimpfwörter als das. Versprochen.
Ja, das ist sehr gut.
Nein, also
ich glaube... Grafikdesigner, Entschuldigung, da hatte ich dich...
Genau, Grafikdesigner oder wir gucken mal, was wir halt sonst noch so brauchen. Das war dann halt tatsächlich auch irgendwie, hatten wir es mal angesprochen, wie es aussieht mit Flyern und sowas, ob wir dann sowas brauchen würden, also für die Unternehmen. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Wenn wir da hinkommen, glauben wir aber, dass wir unser Netzwerk dann so nach und nach um Personen erweitern werden. Trotzdem finde ich es irgendwie ganz spannend, dass wir alle... Einzelunternehmer sind und auch alle so unseren Schwerpunkt irgendwo haben und gut in unserem Job sind und die Synergie, die sich daraus ergibt, die ist sehr angenehm.
Ja, das klingt doch gut. Soll an dieser Stelle auch ein kleiner Break gewesen sein zu eurer Organisation, denn mich würde noch was anderes interessieren und zwar, wenn da jetzt ein lokaler Einzelhändler auf euch zukommt, oder an die Einzelhändler da draußen, die uns gerade zuhören, was würdest du denen mit an die Hand geben? Was sind so die low-hanging fruits und was sind vielleicht Maßnahmen, die auch jeder für sich selber schon machen kann, ohne, das tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, ohne jetzt jemanden zu beauftragen. Ja. Aber manchmal ist das ja so, dass man sagt, Mensch, pass auf, du hast da Potenzial, ganz schnell und einfach was umzusetzen. Es würde sich aber gar nicht lohnen, wenn ich das jetzt eine Viertelstunde lang mache und dir das in Rechnung stelle.
Ja, genau. Also ich würde mal sagen, so eine Viertelstunde, so einen richtigen Quick-Win gibt's nicht. Es ist alles mit Aufwand verbunden, weil sonst bräuchten wir es ja nicht als Dienstleistung anbieten, ne? Aber natürlich kann man sich in jedes Thema reinlesen und sich damit auseinandersetzen und es am Ende selber machen. Das ist halt ja nur die Frage, wie viel Zeit und Aufwand man investieren möchte, selbst investieren möchte. Deswegen, ich kann das verstehen, wenn man sagt, man möchte es selbst machen. Deswegen, wenn jemand jetzt hier gerade aus dem Einzelhandel sitzt und sagt, ich möchte irgendetwas selbst machen, dann wäre mein einfachstes Go-To tatsächlich das Thema Local SEA, also Anzeigenschaltung bei Google über Google AdWords. Da kann man relativ viel mit allen CMS schon machen, also da braucht man kein spezielles. Einfach anmelden, Kreditkarte hinterlegen, erste Anzeigen anlegen. Und das Gute ist, dass tatsächlich im SEA auf lokaler Ebene meistens nicht so viel Konkurrenz ist. Also man kann einfach nicht so viel falsch machen. Einfach immer schön lange Keywords wählen und dann bei der Einschränkung gucken, dass man es wirklich nur für den lokalen Bereich, in dem man auch bedienen kann, quasi ausgespielt wird. Und dann hat man da in der Regel sehr günstige Klickpreise, sehr günstige Kampagnen und trotzdem einen guten Revenue. Wenn man das dann noch weiter spinnt, dann wäre es natürlich auch noch schön, wenn man irgendwie Google Shopping mit bespielen kann, aber da bräuchte man dann wieder ein CMS mit einem mit einer Exportfunktion, weil da können dann natürlich auch, da kann man dann, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, einen speziellen Schuh zum Beispiel sucht und dann bekommt man diese Google Shopping Anzeigen zu diesem speziellen Schuh und wenn die in der Nähe sind, dann steht das am Produkt dran. Da steht dann noch einer vorhanden in und entsprechend die Lokation. Das ist natürlich super spannend, aber das ist dann in Warenwirtschaft ist das schon wieder ein bisschen aufwendiger.
Also das muss man ist aber auch schon so ein bisschen Insider- und Profi-Wissen, ne? Dass dann ja. Mit Google Shopping und
den ja, das, du und hast so. Gefragt. Also ich meine,
ja, ich dachte, du sagst jetzt
wir haben uns jetzt schon 27 Minuten zugehört. Die wollen jetzt was hören.
Ja, ich dachte, du sagst jetzt sowas wie den My Business Eintrag kann jeder anlegen, weil da braucht man nicht eine ganz ganz komplexe AdWords-Oberfläche pflegen.
Ja, der Google My Business Eintrag, also den kann man zum Beispiel aber auch mit einem AdWords-Konto super verbinden. Also ich würde immer sagen, wenn jemand jetzt wenn es bei irgendwem jetzt gerade schlecht läuft, dann soll er sich mal mit AdWords auseinandersetzen. Google My Business, Google, gut und nett, aber meistens gibt es ja schon automatisierte Einträge von Google. Das heißt, da wird man im Zweifelsfall schon gefunden. Aber die Anzeigen, da muss man halt proaktiv was machen.
Aber da muss man zumindest, wenn da so eine automatisierte Anzeige entstanden ist, muss man sie übernehmen oder im Idealfall als Inhaber beantragen.
Richtig, genau.
Ne? Weil sonst hat man da ja auch wenig Möglichkeiten, hinterher Kombinationen zu machen oder auch mit Anzeigen zu verbinden.
Ja, genau. Also, aber das ist quasi, ich würde mal sagen, der leichtere Part und auch nicht so schlimm, wenn man es nicht hat. Aber diese Anzeigen sind halt einfach ein großes Potenzial. Das sollten mehr Leute nutzen.
Aber da bist du jetzt auf jeden Fall, zumindest fühlt sich das für mich gerade so an, da bist du auf jeden Fall in dem Bereich, jemand hat einen Online-Shop und die Leute können dann auch online bei ihm kaufen. Oder würdest du auch sagen, das reicht
für SEA macht das schon Sinn. Ich muss kein Online-Shop sein. Du kannst dir Anzeigen auch, zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, Secondhand-Laden für Kinder, bleiben wir ruhig mal bei dem Beispiel, wenn du darauf eine Anzeige schaltest, dann muss da kein Shop dahinter sein, sondern es kann ja dann auch sein, dass es einfach auf deine Webseite geht und da findet man dann Informationen. Ja. Wobei jetzt gerade im Bereich Lockdown finde ich eine Alternative anzubieten, also zu sagen, hey, du kannst dir die Produkte auch zu dir liefern lassen, wir fahren die abends einmal alle aus oder sowas, finde ich, ist schon eine Alternative, über die man nachdenken sollte.
Was? Wie findest du dieses Anzeigenmodell, was man bei dem Google My Business mit reinbringen kann? Da hat man ja die Möglichkeit, auch über den Google My Business Account kostenlose Anzeigen für bestimmte Produkte reinzubringen und auch Aktionszeiträume. Würdest du sagen, das hat auch Potenzial?
Ich habe das tatsächlich schon mal bei einem Kunden ausprobiert. Ist schon eine Weile her, da war ich noch in der Agentur und war eine große Fotostudio-Kette damals. Und erfahrungsgemäß kommen da kaum Klicks drüber. Also ich würde sagen, hat sich im Aufwand nicht gelohnt, auch weil man es meistens nur gesehen hat, wenn man tatsächlich nach dem Unternehmen gesehen hat, sodass man diese One-Box, diese große auf der rechten Seite bekommen hat. Deswegen, ich würde sagen, da eher keine Zeit investieren. Also was man gut machen kann, ist auf jeden Fall, wenn man Produkte hochgeladen hat, dass man die ins Shopping mit übernimmt oder dass man es den AdWords-Account generell mit dem Google My Business-Eintrag verknüpft, sodass man diese Sidelinks noch hat mit der Adresse unten drunter und die Anruferweiterung und diesen ganzen Krempel. Aber ansonsten würde ich sagen, einzelne Angebote und Aktionen sehe ich jetzt noch nicht. Vor allen Dingen, weil das ja auch wieder implizieren würde, dass die Leute ins Geschäft gehen müssen. Und wir reden ja jetzt gerade nicht davon, dass das vorher ein Problem war, sondern das Problem ist ja, dass es jetzt nicht mehr geht.
Also du beziehst dich jetzt konkret auf dieses Corona, auf die Corona-Situation.
Genau, also nicht nur auf die Corona-Situation, die hatten wir jetzt auch im Sommer schon, da ging ja alles noch, aber auf die konkrete Lockdown-Situation. Also wenn Geschäfte jetzt wieder schließen müssen und die Innenstädte wieder leer sind, wie kann ich alternativ verkaufen quasi? Und da brauchst du halt einen Online-Shop.
Oder das muss ja super schnell jetzt passieren quasi. Die Leute, die müssen ja quasi, wenn jetzt ab Montag wieder alles zu ist oder ab Mittwoch oder wann auch immer das passiert, ne, dann muss ja quasi sofort gehandelt werden. Eigentlich hätten die Leute doch in der Zeit jetzt nach Anfang des Jahres bis jetzt zum Herbst tätig werden müssen, oder nicht? Habt ihr eigentlich da viele Anfragen bekommen?
Nee, leider gar nicht. Also es war, glaube ich, das große Problem mit den Neuinfektionen, dass im Sommer alle dachten, okay, der Herbst wird nicht so schlimm, weil wir so wenig Neuinfektionen hatten. Das eher aussah, als würde sich alles beruhigen. Und ich glaube, dass es nochmal zu so einer Lockdown-Situation kommt, damit hat einfach keiner gerechnet. Ich find's eine ganz schwierige Situation und ja, man muss schnell reagieren, wobei ich auch nicht glaube, dass es jetzt übermorgen vorbei ist. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass total viele schon auf diesen Zug aufgesprungen sind. Deswegen ist die Konkurrenzsituation auch nach wie vor entspannt und ich glaube, wenn man jetzt sich darüber Gedanken macht und in den nächsten Monaten sich entscheidet, den Schritt zu gehen, dann ist man immer noch gut im Timing.
Ja, vor allen Dingen sorgt man ja auch generell für sein Unternehmen vor, ne? Also auch wenn die ganze Situation irgendwann wieder vorbei ist, hat man da ja keinen Schaden durch, wenn man mehr verkaufen kann.
Ja, vor allen Dingen, also ich meine, das ist ja das Ding, warum jetzt gerade der Einzelhandel so interessant ist für mich als für den Vertrieb. Das liegt ja ganz klar daran, dass die größeren Unternehmen, also alles, was irgendwie mittelständisch oder tatsächlich auch größer ist, also Konzern, dass die sich rechtzeitig um das Thema Digitalisierung schon gekümmert haben, ne? Die sind jetzt aktuell eher so drauf gefühlt, dass sie Budgets entweder ein bisschen zurückgefahren haben oder auf jeden Fall vorsichtig sind mit größeren Investitionen. Das heißt, bei denen tut sich gerade nicht so viel. Aber die Kleinen haben diesen Vorsprung ja quasi gar nicht, so auf dem sie sich ein bisschen ausruhen können, weil sie wissen, okay, es läuft irgendwie digital weiter. Und da müssen sie jetzt auf jeden Fall ran und anfangen, einfach aufzuschließen an alles, was sich bereits digitalisiert hat.
Ich stell dir mal eine Frage, darauf musst du nicht antworten, wenn du nicht möchtest. Aber ich möchte sie gestellt haben. Und zwar ist das ja so, dass ihr euch selber ja auch darüber Gedanken gemacht habt, wen ihr gerne als Kunden haben möchtet. Wenn ihr jetzt dieses Beratungspaket anbietet, magst du darüber sprechen, wo man da preislich liegt? Also damit definiert ihr letztendlich ja auch ein bisschen, welche Kunden bekommt ihr, welche Einzelhändler sind für euch interessant? Oder sagst du, nee, das würden wir gerne immer individuell begutachten und dann entscheiden?
Also wir hatten jetzt eine erste Berechnung gemacht gehabt, wo wir für mit Online-Shop bauen und den ersten Maßnahmen unter Beratung, also in einem Basispaket, sage ich mal, also das ist wirklich nur Online-Shop, da ist dann kein 360-Grad-Fancy-Rundgang oder sowas mit dabei. Da haben wir jetzt mal grob mit 4.500 bis 5.000 Euro gerechnet. Wir müssen das Ganze aber auf jeden Fall nochmal überdenken, weil wir jetzt die Rückmeldung von Jean haben, dass das Publikum doch sehr preissensibel ist. Ne? Also für die sind 5.000 Euro halt schon eine große Hausnummer so. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachbessern, gucken, ob wir irgendwo nochmal kürzen können oder ob wir vielleicht generell einsteigerfreundliche Pakete schnüren, wo wir andere Sachen dann eher rauslassen. Und dann werden wir da nochmal gucken. Aber also ich sag mal, für Online-Shop plus irgendwie zwei Local-Kampagnen plus Google My Business-Eintrag und vernünftiges Markup und diese Geschichten und vielleicht irgendwie auch zwei Landing-Pages noch mit dabei, fand ich es jetzt nicht übertrieben teuer. Ne? Man muss halt gucken, wo man da noch Sparpotenzial hat.
Okay, ja, cool. Vielen Dank, dass du darauf geantwortet hast. Das ist ja immer so ein Thema, wo sich viele zurückhalten und wo auch viele, auch andere Freelancer darüber nachdenken, bin ich zu teuer, bin ich zu günstig? Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist sehr wertvoll für viele da draußen, dass du da mal eine Zahl genannt hast. Nicole, ich habe noch eine Frage. Und zwar, jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir jetzt Kinder Secondhand nehmen oder wir nehmen einen anderen Einzelhändler, der physische Produkte verkauft, die er auch verschicken kann. Wie sieht's denn aus mit Dienstleistungsbetrieben? Wenn jemand eine Dienstleistung anbietet, würdet ihr den auch als Kunden nehmen oder sagst du, nee, wir wollen uns doch tatsächlich eher so auf physische Produkte spezialisieren?
Den würden wir auch als Kunden nehmen, auf jeden Fall, aber da wäre es dann natürlich kein Online-Shop, sondern eine Webvisitenkarte, die dann da in Frage käme. Und genau, da ist wahrscheinlich dann eher die Frage, wie man die Dienstleistung auch in den Zeiten abwickeln kann, ohne Hygieneregeln zu verletzen. Also keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie heute mit einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, dass ihre Kosmetikerin da gerade so am Struggeln ist. Und das ist natürlich so ein Bereich, wenn die nochmal in den Lockdown müssen, wird es halt einfach auch schwierig, das digital weiter zu vertreiben. Ne? Das muss man halt einfach ganz klar sagen.
Aber es ist grundsätzlich kein Thema, was ihr ausschließt. Also nur weil es eine Dienstleistung
ist. Nee, es ist grundsätzlich kein Thema, was wir ausschließen. Da kommt dann halt sowas wie Google Shopping nicht mehr in Frage, sondern da wäre es dann wirklich Anzeigenschaltung auf, keine Ahnung, Massage oder Gesichtspflege oder keine Ahnung was. Und den Google My Business Eintrag entsprechend aufbereiten, vielleicht auch mit Bildern versorgen und so weiter und so fort. Gucken, dass man ein paar Bewertungen rankriegt und dann ist man da, glaube ich, auch schon ganz gut aufgestellt.
Das liegt preislich wahrscheinlich dann auch ein bisschen günstiger. Brauchst du jetzt auch nichts zu sagen. Ich denke mal, dass ihr da jetzt nicht so ein Paket geschnürt habt. Aber ich frage auch nicht ohne Grund zu einer Dienstleistungsbranche, denn, das habe ich dir vorhin schon erzählt, ich habe noch eine Frage von externen mitgebracht. Finde ich auch total spannend. Und zwar geht es da um ein Dienstleistungsunternehmen von dem Nils. Und der Nils, der bietet Ballonfahrten an. Und mit dem habe ich heute gequatscht. Das ist ein Kumpel von mir. Und der sagte dann, Mensch, das ist ja klasse, wenn du da heute Abend so eine Expertin an der Hand hast, dann stell dir doch mal 1 bis 5 Fragen von mir. Und ich sage, ja, komm, schick mal rüber, ich gucke mir das an. Und dann schaue ich mal, ob das passt. Aber da wir die Überleitung zum Dienstleistungsbetrieb jetzt hinbekommen haben, kann ich auch die Fragen stellen. Und zwar, bei Nils ist das so, er schreibt, er hat halt auch in Zeitungen Printanzeigen und stellt sich jetzt die Frage, ob er da vielleicht mal mit QR-Codes spielen soll und ob der QR-Codes überhaupt sinnvoll ist, weil er in Zeitungen halt relativ begrenzten Platz nur hat. Seine Zielgruppe, die ist komplett durchwachsen, 18 bis 65 schreibt er. Und er ist sich halt da unsicher, ob QR-Codes genutzt werden würden, ja oder nein. Würdest du das einem Kunden empfehlen? Hast du da Erfahrungen mitgemacht?
Ich habe da Erfahrungen mitgemacht, ja. Ich habe einen lokalen Kunden, der im Apothekenbereich unterwegs ist und dem habe ich empfohlen, einen QR-Code auf die Rechnung mit aufzudrucken, damit die Kunden das abscannen können und zur Bewertung auf Google geschickt werden. Weil diesen Link einzugeben, das wäre einfach zu viel verlangt. Von daher glaube ich, dass QR-Codes durchaus funktionieren können. Allerdings glaube ich, dass es in dem Zeitungsformat vielleicht nicht so ein Thema ist, weil wir müssen überlegen, welche Zielgruppe das Medium Zeitung noch benutzt. Und ich glaube, das sind nicht die Leute, die sagen, oh cool, ein QR-Code, sondern die sagen, was ist das denn für ein Ding? Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Also ist natürlich jetzt also ganz, ganz grob pauschalisiert, aber ja, ich glaube, das sind
generell Printanzeigen, die er meinte. Das muss nicht unbedingt eine Zeitung sein. Ich denke, ja, das können auch irgendwelche Fachbücher, also Fachbücher nicht, aber irgendwelche
so Reiseliteratur schön, oder so.
Ja, Hochglanzmagazine von irgendwelchen Städten oder sowas sein, vielleicht Hochzeitssachen oder so, weil Ballonfahrt und Hochzeit, das passt irgendwie gerade in meinem Kopf zusammen. Also würdest du sagen, QR-Codes ja?
Ich würde sagen, ausprobieren. Also wenn er die Möglichkeit hat, irgendwie verschiedene Anzeigen zu schalten, dann soll er einen AB-Test draus machen. Ich würde es nicht pauschal ausschließen. Ich weiß, also ich habe sowohl positiv als auch negativ Beispiel. Ich kann mich auch daran erinnern, dass vor einigen Jahren auf dem OM-Club in Köln, da gab es auch, da lag, glaube ich, von Searchmetrics, sie hatten so Bierdeckel mit QR-Code zu einem Gewinnspiel ausgelegt. Und ich meine, dass der Markus Tober da am Ende gesagt hätte, dass es kaum Teilnehmer gab, die das abgescannt haben. Also ich glaube, ja, und das war nun mal digitale Zielgruppe, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her, also vielleicht hat sich das auch geändert, deswegen auf jeden Fall einfach nur die Aussage, dass man es am besten ausprobieren soll und AB testen soll und dann hat man valide Daten, auf denen man quasi die weitere Entscheidung stützen kann.
Ja, und du hast jetzt gerade die Kombination gesagt, vielleicht sollte man so einen QR-Code auch immer mit irgendwas kombinieren. In diesem Fall war es ein Gewinnspiel, haben aber nicht so viele teilgenommen. Vielleicht kann man, Nils überlegt halt, das Ganze mit einem Gutschein zu koppeln, dass man sagt, Mensch, hier spare 10%, scanne jetzt den Code und löse ihn direkt ein. Vielleicht hat man da so ein bisschen Anreiz geschaffen, dass die Leute dann halt den monetären Wert dahinter sehen und dann vielleicht das Smartphone in die Hand nehmen. Aber generell ist das natürlich ein Bruch im Medium, ne? Du bist von Print in digital. Das muss man natürlich erstmal hinbekommen, ne?
Genau.
Genau, ich sehe das auch so wie du. Wenn man die Möglichkeit hat, QR-Codes, das Gute ist ja, man kann sie ja hochauflösend drucken und dann auch relativ klein. Durch die modernen Smartphones kann man ja auch relativ kleine QR-Codes schon gut scannen, dass man das.
Muss natürlich aufpassen, dass je nachdem, wie auflösend dann der Druck ist, ne? Also wenn so eine Tageszeitung da druckt, ich glaube, das,
ja, das muss ist dann schon ein bisschen größer machen. Ne? Aber ja, wenn das so ein hochglanzformatiges Prospekt ist oder so, oder vielleicht auch Flyern oder ne, dann kann, könnte man das testen. Und bei QR-Codes an die Hörer da draußen, schaut bitte, wenn ihr verschiedene QR-Codes auf unterschiedlichen Anzeigen druckt und im Offline-Bereich benutzt, dann schickt diese Leute nicht einfach nur auf eure Startseite, sondern implementiert da ein Tracking. Also ihr könnt quasi auch über einen URL-Parameter eurer Startseite immer einen Parameter mitgeben. Zum Beispiel kennt man das ja mit diesem Fragezeichen oben in der URL und dann Fragezeichen gleich, also QR gleich 1. Dann weiß man, das ist der Code aus der ersten Anzeige. Dann kann man hinterher auch messen, wie viele Leute welchen Code und welche Anzeige eingescannt haben.
Genau, da auch nochmal der Hinweis, es gibt da ein ganz gutes Tool von Google hier zum UTM Parameter Generator. Das ist kostenfrei, das können wir dann auch nochmal in die Shownotes reinpacken.
Ja, sehr gerne, genau, das kann man nutzen. Das funktioniert auch nicht nur mit Google Analytics, das kann man auch hier für die, wie heißt ja noch die kostenlose Variante von eben als Piwik, da kann man es, glaube ich, auch benutzen, das funktioniert auch, ne?
Weiß ich gar nicht, aber ja, also im Prinzip kannst du sie überall einsetzen. Also ich benutze sie zum Beispiel auch, um meine Local Clicks zu tracken. Also da bekommen die bei mir auch alle UTM-Parameter, damit ich später die Klicks auf die Webseite in den Google-Boxen filtern kann.
Ja, genau, das ist halt auch super wichtig, dass man hinterher weiß, woher kommt dieser Traffic, ne, dass man diesen Kanal dann wieder hochfahren kann. An dieser Stelle einen kleinen Verweis an den vorletzten Podcast mit Sebastian Vogt, da haben wir über digitales Marketing gesprochen, datengetrieben, da ist natürlich auch das Tracking ein großes Thema gewesen. Hört euch an, wenn ihr da noch mehr Fragen zu habt. Das heißt, ein Dienstleister würdest du grundsätzlich mit annehmen, dem würdest du auch sagen, Mensch, pass mal auf, offline kannst du auf jeden Fall für deine Dienstleistung auch in Printmedien, müssen jetzt nicht unbedingt Zeitungen sein, das können auch irgendwelche Prospekte sein, das können auch Flyer sein, da würdest du sagen, ja, das geht, QR-Codes kannst du auch benutzen, auch kein Problem. Wie sieht's aus mit Telefontracking? Hast du da Erfahrungen mitgemacht?
Jetzt noch nicht. Das käme quasi aber mit den SEA-Anzeigen, weil da kann man das Telefontracking ja mit implementieren entsprechend. Gefühlt funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Ich habe das bei meinen Local-Kampagnen, sehe ich das auf jeden Fall, wie viele Klicks auf den Telefonhörer passieren. Und das ist schon extrem spannend, weil das ist wirklich extrem viel genutzt. Also
rufen die denn auch alle an?
Routenplanung und Anrufe über die lokale Suche sind ganz, ganz häufig.
Was hast du noch in der Hosentasche für uns mitgebracht? Was, irgendwelche Informationen, irgendwas, wo du sagst, und bevor wir hier gleich zum Ende kommen, das will ich unbedingt noch nach draußen schicken.
Boah, ich habe jetzt so viel schon geredet. Ich glaube, ich habe tatsächlich alles, was ich unbedingt loswerden wollte, bin ich auch losgeworden.
Ja,
Und ich hoffe, auch möglichst charmant.
Absolut, wirklich.
Genau, ach ja, vielleicht, oh, die wichtigste Nachricht überhaupt.
Die nun folgenden Inhalte können wir aus rechtlichen Gründen leider nicht senden. Du hast vorhin davon gesprochen, euer Lieblings-CMS, es klang zumindest so, ist WordPress. Wenn ihr da einen Shop aufbaut, nehmt ihr dann irgendwelche kostenpflichtigen Plugins oder auch im SEO-Bereich, nehmt ihr da irgendwas Kostenpflichtiges, so wie WP-SEO, oder greift ihr da auf kostenfreie zurück? Wie geht ihr da vor? Also entstehen dem Kunden dadurch, dass er diese Webseite betreibt, nochmal irgendwie zusätzlich Kosten, oder ist es rein mit dem Bau der Seite dann quasi erledigt?
Also wir bedienen uns da schon an Pools, wo auch Geld erstmal im Spiel ist. Also vor allen Dingen bei den Themes hat man natürlich erstmal eine Einmalinvestition. Und WP-SEO benutzen wir auch, auch mit Einmalinvestitionen. Aber das sind ja jetzt keine Riesenkostenfaktoren. Ne? Also ich meine, so ein gutes Theme kostet so um die 50 Euro. Das Plugin, da ist man irgendwie mit ein bisschen über 30 Euro mit dabei. Also das ist alles noch sehr überschaubar, und das haben wir auch in unseren Kalkulationen mit drin.
Ja, cool. Ja, Nicole, ich muss ja dazu sagen, ich habe mich gerade öfter mal geräuspert, das werden die Hörer nachher nicht hören, aber ich werde das rausschneiden, aber das ist, wir nehmen jetzt ja zu einer sehr, sehr ungewöhnlichen Uhrzeit auf, das kenne ich so nicht, normalerweise nehme ich die Podcast-Folgen immer vormittags auf, und jetzt haben wir es 8:30 abends, und ich habe gegessen, ich bin satt und ich bin müde vom Tag, und irgendwie will meine Stimme nicht mehr so richtig.
Ja, das ist sehr bedauerlich, ich bin jetzt erst so richtig wach, also vormittags ist nicht so meine Zeit.
Ja, das ist ja auch auf deinem Wunsch entstanden, dass wir uns so spät dann treffen, ne?
Ich nehme die Schuld komplett auf mich für den späten Podcast, dass viele räuspern.
Ja, das ist alles kein Problem. Man hat ja das Schneidetool hinterher, die Zuhörer, die kriegen das gar nicht mit. Wir sind ja auch immer so blöd, oder ich bin ja auch immer so blöd, und ich erzähle das immer, ne? Ich kann auch einfach nichts sagen, und hinterher merkt das keiner, dass da was drin war.
Also manchmal, wenn ihr den Podcast gerade hört und denkt, hatte ich doch überhaupt gar keine wichtigen Informationen, das liegt daran, dass Carsten die ganzen richtig geilen Infos alle rausgeschnitten hat.
Nein, das wird so nicht passieren. Nein, ich erzähle das immer nur mit dem Schneiden, weil dann zwischendurch einfach mal komische Übergänge entstehen können, und das hört man natürlich schon, wenn dann der Redefluss oder die Hintergrundgeräusche oder wie auch immer auf einmal akut geändert sind, dann gab es hier und da schon mal ein paar Nachfragen. Apropos Nachfragen, wenn ihr da draußen von Nicole noch irgendetwas wissen wollt, dann könnt ihr Nicole natürlich direkt anschreiben. Ihre Webseite und auch ihr Facebook-Profil, sag ich mal, verlinken wir einfach in den Shownotes. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, unter diesem Podcast auf www.termfrequenz.de eure Fragen in die Kommentare zu schreiben, und Nicole wird sich das angucken und dann auch immer fleißig darauf antworten.
Ganz genau.
Super. Nicole, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, dass du als Gast da warst. Du warst die erste Frau nach über, ich glaube, 32, 33 Folgen. Und es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und ich hoffe, wir werden auch in Zukunft noch viel von dir hören.
Sehr, sehr gerne. Wenn du noch mehr Frauen brauchst, ich kann da auch noch ein paar ganz spannende empfehlen. Das machen wir aber später, wenn das Mikrofon aus ist.
Ja, super. Da komme ich drauf zurück. Und vielen Dank und auf Wiedersehen.
Gerne, gerne.
Tschüss.